Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns nun auf dein Wort ausrichten dürfen, mit unseren Ohren, mit unseren inneren Ohren unseres Herzens. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns bereit machst, zu hören und zu verstehen, was du zu sagen hast. Mach uns aufmerksam, öffne unsere Herzen, dass wir nicht nur hören, sondern auch in der Bereitschaft zum Gehorsam sind und bleiben. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ich starte mit einer Frage für die Kinder. Wenn ich euch Kinder jetzt einmal fragen würde, was möchtest du später einmal werden? Hättet ihr dann schon eine Antwort darauf, auf diese Frage? Was möchtest du später einmal werden? Ich könnte auch fragen, wie stellst du dir dein Leben vor? Wie soll es aussehen, wenn du einmal älter bist? Willst du vielleicht einen Mann heiraten oder eine Frau heiraten, eine Familie haben? Oder wenn ich die Älteren unter uns fragen würde, ist dein Leben gelungen? Ist es so herausgekommen, wie du dir das als Junge oder als Mädchen gewünscht oder vorgestellt hast? Oder als junger Mensch dir gewünscht oder vorgestellt hast? Die wenigsten haben im Kindesalter schon die klare Vorstellung, wie sie ihr Leben, ihre berufliche Karriere, ihre Familie, ihre Wohnsituation und so weiter einmal gestalten wollen. Aber irgendwann einmal fangen die meisten von uns an diese Dinge zu denken und wir beginnen irgendwie zu planen. Die Ziele sind verschieden. Ich will glücklich sein. Ich will ein erfülltes, ein sinnvolles Leben haben. Ich will Menschen helfen. Ich will Gott gefallen, ihm Ehre machen. Und wenn wir so mit diesen Zielen und Wünschen uns dran machen, dann im Leben vorwärts zu gehen, unsere Pläne machen, dann ist das vielleicht etwa so, wie wenn man ein Haus baut, oder nicht? Man macht zuerst einen Plan. Man macht sich eine Vorstellung davon, wie das aussehen soll, und dann trägt man die Materialien zusammen. Und im Leben sind das dann allerlei Bemühungen wie Ausbildungen, vielleicht die Suche nach dem richtigen Partner und so weiter. Ich denke, das machen wir alle irgendwie so. Aber was jetzt kommt, das ist ein wenig etwas, das Besorgnis erregt oder erregen sollte auch. Was beim buchstäblichen Hausbau eigentlich ganz selbstverständlich ist, mindestens hierzulande, das ist nämlich, dass sich ein Architekt, der ein Gebäude plant, der macht sich viele Gedanken über die Statik des Gebäudes. Das heißt, er ist besorgt, dass es stabil gebaut ist, dass es den verschiedensten Umwelteinflüssen auch standhalten kann. Und das ist bei der Planung der Leute, die ihr Leben planen, oft nicht der Fall. Sie denken vielleicht, dieser Beruf, den ich erlernen will, der wird mich erfüllen. Diese Frau, die ich mir nehmen will, die wird mich glücklich machen. Oder in einem Haus, das so und so gestaltet ist, da lässt es sich gemütlich leben. Das heißt, sie planen und ordnen die Umstände ihres Lebens, machen sich aber wenig Gedanken darüber, was ihr Leben tatsächlich krisensicher macht. Das heißt, sie fragen sich nicht so sehr, was hält mich oder was wird mir dennoch ein erfülltes, ein freudiges Leben bescheren, wenn die Dinge nicht nach meinen Vorstellungen laufen. Oder wenn mich Schicksalsschläge treffen. Jesus sagt an vielen Stellen, so auch hier in der Bergpredigt, wo wir gerade noch dran sind, sagt er, was das ist. Und er sagt zum Schluss, wer meine Worte hört und sie tut, ist ein kluger Mensch. Und darum hört gut zu. Auch ihr Kinder, die ihr die größte Menge eures Lebens, die längste Zeit eures Lebens noch vor euch habt, hört gut zu. Es gibt in diesem Gleichnis, das wir jetzt hören werden, das wir lesen werden, gibt es Dinge, die für alle gleich sind und Dinge, die uns sehr unterschiedlich treffen. Lasst uns jetzt das einmal lesen aus in Matthäus 7, ab Vers 24 bis Ende des Kapitels. Ich werde dann vor allem, werden wir uns mit 24 bis 27 beschäftigen. Der Herr Jesus spricht: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Stürme, die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten, mit einem dummen Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Wie gesagt, in diesem Gleichnis gibt es Dinge, die für alle gleich sind und Dinge, die uns sehr unterschiedlich betreffen. Was gleich ist, ist das, was in jedem menschlichen Leben vorkommt, egal ob bei Christen oder Nichtchristen. Das sind die Prüfungen. Die Prüfungen, die an unserem Leben, an unserem Lebenshaus rütteln und es erschüttern können. Es ist nicht wahr, was manche falsche Propheten verkündigen, die sagen: Glaube an Gott, dann geht's dir gut. Oder glaube richtig, glaube positiv, wende die richtigen geistlichen Prinzipien an, dann gehen die Probleme und Krankheit und Armut und so weiter weg. Das Gegenteil ist wahr, nämlich dass Christen oft durch schwerere Prüfungen gehen als Nichtchristen. Fluten und Stürme kommen in jedes Leben, rütteln an jedem Haus. Für die einen sind sie zerstörerische Kräfte, für andere haben sie segensreiche Wirkungen. In manchen seiner Gleichnisse erklärt Jesus, was die Bilder bedeuten, die er gebraucht oder die er eben gebraucht hat. Aber hier in diesem Gleichnis, das tut er das nicht. Er sagt uns nicht, was genau diese Fluten und Stürme sind, die an dem Haus rütteln können. Aber wir können uns das sicher gut vorstellen, was das für Dinge sind. Und wir können hier all die Dinge einsetzen, die an den Fundamenten unseres Lebens rütteln. Es kann eine Krankheit sein, andere Herausforderungen, große Herausforderungen, der Tod eines geliebten Menschen, vielleicht der Verlust eines Kindes oder der Verlust einer Arbeitsstelle oder die Feindseligkeit von Menschen oder einfach andere Herausforderungen, die zu bewältigen über unsere Kräfte gehen. Eine Ehe oder eine Freundschaft, die zerbricht. Das kann für jemanden genauso schlimm sein wie für Hiob, der Verlust aller seiner Kinder, seiner Güter, seiner Gesundheit war. Wie schwer das auch immer zu verstehen ist. Es ist Gott selbst, der die Stürme in unser Leben bringt. Es ist Gott selbst, der die Stürme in unser Leben bringt. Er tut es in guter Absicht. Es sind Prüfungen. Prüfungen, die uns zeigen, worauf unser Lebenshaus tatsächlich gebaut ist. Und es sind Gelegenheiten, in denen er seine Kraft in unserer Schwachheit demonstriert. Unser Herr sendet sie, die Prüfungen, nicht mit dem Ziel, uns das Leben schwer zu machen. Nein. Für seine Kinder sind die meisten, sind die schweren Momente und Zeiten gegeben, sie durch tiefere Selbsterkenntnis zu der Erkenntnis zu führen, dass sie einen Erlöser brauchen und ihn haben. Hört einmal, was Mose in Gottes Auftrag zu dem Volk gesagt hat, rückblickend auf ihre Wüstenwanderung, die eine so große Herausforderung für sie war. Du sollst an den ganzen Weg denken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen. Gott hat dich geführt durch diese Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und er ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Dazu sind die Stürme und die Fluten, die an unserem Lebenshaus rütteln, sind sie da und dazu sind sie gut. Die Fluten und die Stürme, die an einem gut gebauten Haus rütteln, werden schließlich dazu führen, dass die klugen Baumeister jubeln können. Sie können sich freuen über das gute Fundament, das das Haus feststehen lässt. Das gute Fundament. Auch in einem guten und einem stabilen Haus wird jemand vielleicht zittern und etwas Angst haben, wenn der Sturm tobt, oder nicht? Wird es wohl halten? Aber am Ende wird er zurückschauen und sagen, meine Angst war gänzlich unnötig. Wie schon gesagt, die Stürme und Fluten kommen über alle gleichermaßen. Objektiv gesehen sind sie verschiedenartig, verschieden stark, aber jeder wird sie erfahren. Und der kluge Baumeister seines Lebenshauses denkt daran, bevor er sein Haus baut. Er wartet nicht, bis die Kräfte der Natur, das heißt die schweren Prüfungen, irgendwann zuschlagen. Und er sagt nicht, wir schauen dann, was wir machen, wenn es soweit ist. Wir überqueren diese Brücke, wenn wir dann da ankommen. Nein, das tut er nicht. Der kluge Baumeister rechnet von vornherein mit den natürlichen Kräften und Bedrohungen. Er stellt nicht einfach ein Haus, das schön aussieht, an einen schönen Ort. Er denkt schon beim Planen und dann beim Bauen daran, dass es nicht nur schön aussehen und behaglich sein muss, wenn die Sonne scheint. Er fragt sich, was muss ich tun, dass es standhält, wenn es richtig krasse Unwetter gibt. Ich habe zum Beispiel einmal etwas gelesen über die Bauweise der Rosttürme, die vor ein paar Jahren aufgestellt wurden. Da habe ich gelesen, die sind ganz besonders stabil gebaut. Es sind die stabilsten Bauwerke wahrscheinlich, die es in Basel gibt zurzeit. Sie sind so verankert, dass sie auch sehr starken Erdbeben standhalten können. Und das haben die Baumeister so geplant, weil sie wussten, dass die Region Basel in der Vergangenheit schon von so schlimmen Erdbeben heimgesucht wurde, dass praktisch die ganze Stadt zerstört wurde im Mittelalter. Das war zweimal der Fall, soviel ich weiß. Und man nimmt an, dass solche Erdbeben einmal wiederkommen werden oder könnten. Und diese Baumeister waren nicht so dumm, dass sie dachten, es ist ja alles ruhig, es wird schon nichts passieren. Nein, sie sorgten vor und sie rechneten mit dem Schlimmsten und machten die Türme dafür bereit. Und so ist es mit dem Haus unseres Lebens. Der Herr hilft uns damit, dass er hier sagt, dass es Stürme geben wird. Und dass wir deshalb gut bauen sollen, auf ein gutes Fundament bauen sollen. Nun, wie wird dann unser Lebenshaus stabil gebaut? Wie geht das? Wie machen wir das? Jesus spricht in dem Bild interessanterweise nicht von stabilen Mauern oder von Verstrebungen mit Balken oder von einem sehr gut gedeckten Dach. Er spricht nur von dem Fundament, von dem Felsen, auf den es gebaut werden soll. Ich glaube, das tut er mit Absicht. Er weist damit direkt auf sich selbst hin. Er ist der Fels. Er ist das Fundament unseres Lebens, das unerschütterlich feststeht, wenn alles rundherum zusammenfällt. Jesus ist das Fundament unseres Lebens, das unerschütterlich feststeht, wenn alles rundherum zusammenfällt, wenn wir versagen in allen Punkten. Er ist das Fundament des Hauses Gottes, seiner Kirche, seines Tempels, der wir alle sind, von dem wir Steine sind. Als Petrus sein Bekenntnis ausspricht, sagt zu Jesus, dass er weiß, dass er der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, da sagt Jesus zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, der Stein. Und auf diesem Felsen, Petra, werde ich meine Kirche bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Jesus meint sich selbst mit diesem Felsen. Er meint nicht Petrus. Nicht Petrus ist der Fels. Petrus ist wie wir ein Stein. Petros, das ist der vom Felsen, der Stein. Wir sind alle ein Stein im Haus Gottes. Jesus ist der Fels, das Fundament. Das sagte Paulus schon von dem Felsen, der das Volk Israel in der Wüste begleitete, aus dem das Wasser sprudelte und das durstige Volk drängte. 1. Korinther 10, Vers 4. Alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Und wo Paulus im dritten Kapitel des Korintherbriefes von dem Bau des Hauses Gottes spricht, an dem er beteiligt ist als Baumeister, da sagt er 1. Korinther 3, Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun, wie baute denn der Apostel das Haus Gottes? Wie legte er als weiser Baumeister den Grund, das Fundament? Mit dem Wort Gottes, durch das Wort Gottes, das er verkündigte. Er verkündigte das Wort Christi, das Wort von dem Christus über den Christus. Darauf, auf diesem Grund muss gebaut werden, damit das Haus allen Stürmen und allen Fluten des Lebens standhält, wenn sie dann kommen. Und darum sagt Jesus am Ende seiner Bergpredigt, wer meine Worte hört und sie tut, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Seine Worte, damit meint er hier zunächst die Worte seiner Predigt auf dem Berg. An dieser Stelle müssen wir eigentlich zurückkehren und an alles denken, was er bis dahin lehrte. Wer diese, meine Worte, hört und sie tut. Also sollten wir jetzt eigentlich die ganze Bergpredigt noch einmal lesen. Das solltet ihr aber besser zu Hause tun. Ich werde das jetzt nicht tun. Er hat da gesprochen über die wahre Glückseligkeit. Erinnert euch daran, über das rechte Verständnis und das Halten seiner Gebote, die Liebe zu Gott und zum Nächsten, über das Gebet, über das Schätze sammeln, über das Vertrauen auf Gott und so weiter. All diese Worte, wer diese Worte, die ich euch gepredigt habe, hört und tut, sagt Jesus, der ist wie ein Mann, der auf den Felsen baute sein Haus. Und ganz wichtig, Jesus sagt, ja nicht nur, wer mir zuhört, wer meine Worte gut findet, faszinierend findet, wer Predigten über mich hört. Nein, er sagt, wer mein Wort hört und tut, danach handelt. Die Bergpredigt und alles, was Jesus lehrte und uns durch das geschriebene Wort heute noch lehrt, ist dazu da, dass man es tut und danach lebt. Der dumme Mann, der sein Haus auf den Sand baut, von diesem sagt Jesus, dass er sein Wort auch hörte. Er hat auch zugehört, hat sich vielleicht seine Gedanken gemacht und die Weisheit Jesu bestaunt. Der dumme Mann ist aber der, der das Wort hört und nicht tut, nicht danach lebt. Und das könnte ein Mensch sein, der sich eben die Lehre Jesu anhört, der vielleicht in der Bibel liest, vielleicht viel in der Bibel liest und darüber staunt und sagt, welch gute Worte! Jesus war ein kluger Lehrer, ein großer Rabbi. Ein Mensch, der über Jesus staunt, der sich gern Predigten von und über ihn anhört und die Weisheit genießt, die darin enthalten ist. Kinder, wenn ihr von euren Eltern Geschichten hört über Jesus, was fangt ihr damit an? Wenn ihr nur denkt, Jesus ist ein guter, ein lieber Mann, er hat so viel Gutes getan, so vielen Menschen geholfen und so weiter, dann seid ihr noch nicht wie der kluge Mann, der sein Haus auf dem Felsen baute. Es ist dumm, die Lehren Jesu gut zu finden, ihn zu bestaunen, aber nicht sein Leben darauf zu bauen, nicht ihm die Herrschaft über mein Leben zu geben. Wir müssen, wie er davor sagte, nicht nur Herr, Herr zu ihm sagen, sondern ihn als Herrn und Retter haben und ihm gehorchen. Jesus sagt, lebt so, wie ich es euch sage. Glaubt so, wie ich es euch sage. Betet so, wie ich es euch sage. Dann steht euer Leben auf einem Fundament, das durch keinen Sturm und keine Flut, durch nichts in der Welt erschüttert werden kann. Wie gesagt, diese Stürme und die Fluten, die kommen. Sie werden kommen. Sie sind schon gekommen. Das habt ihr erlebt auf die eine oder andere Weise und sie können uns ganz schön erschüttern. Bis ins Mark, bis in den Kern unseres Lebens. Eure Beziehungen, eure Ehen, eure Güter, eure Genüsse, eure Freuden im Leben, sie tragen euch nicht. Sie können euch alle genommen werden. Es ist einzig der Fels, Jesus, der das Wort Gottes nicht nur spricht, sondern der es selbst ist und der euch trägt und aus dessen Hand euch niemand reißen kann. Er kann euch nicht genommen werden. Von dem Felsen werdet ihr nicht mehr getrennt werden, wenn ihr sein seid. Wenn ihr seine Schafe seid, dann hört ihr auf seine Stimme. Und niemand und nichts, nicht ihr selbst und nichts anderes, niemand anderes kann euch aus seiner Hand reißen. Das ist der Fels, auf dem ihr steht. Zu Josua wird gesagt, dieses Buch des Gesetzes, das Wort des Herrn, soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Sein Wort zu hören und danach zu tun, zu handeln, heißt, in Jesus zu bleiben. Dadurch wird unser Lebenshaus in den Stürmen nicht nur stehen bleiben, das ist nicht das Ziel, das Jesus mit uns hat, dass wir einfach stehen bleiben. Sondern wir werden Frucht bringen zu seiner Ehre und zu unserer Freude. Dazu dienen die Stürme auch. Die Stürme dienen dazu, uns noch mehr zu festigen. Die Stürme, die Bäume durchschütteln zum Beispiel, die helfen dazu, dass sich das Erdreich lockert, die Wurzeln gehen tiefer und finden Wasser an tieferer Stelle und sie werden Frucht bringen. Wer in Jesus bleibt, wird Frucht bringen. Das haben wir vorhin gesungen in diesem Lied mit den Kindern. Du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Ja, wenn wir in dir bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Jesus sagte, Johannes 15, Vers 4 und 5, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen.